Willkommen bei Soul Verwandt, der Podcast für achtsame Selbstführung und innere Stärke. Wir sind Jana und Andrea und begleiten Menschen auf unsere eigene Weise durch Phasen von Veränderung, Selbstreflexion und persönlichem Wachstum. Hier sprechen wir über das, was im Alltag oft zu kurz kommt. Wer bin ich wirklich, jenseits von Rollen, Erwartungen und To-Do-Listen? Was tut mir gut, abseits von Leistungsdruck und Perfektionismus? Und wie finde ich zurück in echte Verbindung mit mir selbst? Ehrlich, klar und mit Herz. Wenn du das Gefühl hast, dass du mehr bist als dein Kalender und deine Verpflichtung, wenn du raus willst aus der Kopflastigkeit, wieder mehr spüren möchtest, was dich wirklich trägt und zu einem stärkenden Bewusstsein gelangen möchtest, dann bist du hier genau richtig.
Ja, herzlich willkommen. Es ist endlich mal wieder soweit. Jana und ich treffen uns zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Soul Verwandt. Und heute bin ich ein bisschen aufgeregt, weil tatsächlich wir ein ganz, ganz interessantes und, wie ich finde, wertvolles Thema haben. Wir werden nämlich diese Folge im Rahmen des Podcast-Torn einer gemeinnützigen Organisation widmen. Und ja, da bin ich ganz, ganz gespannt. Aber bevor wir final einsteigen, Jana, was ja unsere Zuhörer wieder nicht wissen, ist, dass du jetzt in Bali aktuell bist. Und übrigens, ich bin weiterhin und immer noch in Berlin. Wie sieht's aus in Bali? Wie geht's dir?
Ich muss gerade so lachen, weil es ist immer irgendwie ein anderer Ort, wo ich bin. Und da wird mir wieder bewusst, wie oft ich Ortswechsel habe. Ja, genau, ich bin in Bali jetzt tatsächlich schon seit einem Monat und mir geht's sehr gut. Es ist aber natürlich einfach kulturell wieder, es ist halt Südostasien, es ist was ganz anderes, auch wieder was ganz anderes als Kapstadt. Und ja, immer wieder neue Routinen reinzukommen, neue Umgebung, das ist auch nicht ohne, aber ich fühle mich sehr wohl, ich war ja schon mal hier letztes Jahr für einen Monat und jetzt bleibe ich auch erstmal noch eine Weile, was mich oder mein Nervensystem auch sehr beruhigt, dass ich mich jetzt erstmal ein bisschen da rein entspannen darf. Genau, aber Bali ist tatsächlich auch, beziehungsweise der Ort, wo ich bin, ja, eine Umgebung, wo viel gebaut wird. Jetzt gerade ist es ruhig, ich bin mal gespannt, wie gut sich das hält. Also wundert euch nicht, falls ihr zwischendurch mal irgendwas von draußen hört. Das ist hier ganz normal. Aber auch da gewöhnt man sich dran, ja.
Ich finde, es hat auch was sehr Authentisches, also was Ehrliches, ne? Wir nehmen halt den Podcast nicht in einem Studio auf, sondern ihr seid mittendrin statt nur dabei. Und ich kann mich erinnern, als du in Portugal warst, da durften wir sogar von den Nebenstraßen, die, ich glaube, Mopeds waren es, ne? Immer mal hören. Also ich finde das sehr erfrischend. Ich freue mich da immer über deine Impulse. Ah, ich finde das so mutig, Jana, was du machst. Und ich kann mir vorstellen, oder ich bin da fest irgendwie, also da bin ich tatsächlich fest von überzeugt, dass das so viel Fülle in dein Leben bringt und du daran so wachsen wirst. Alleine durch die ganzen Impulse, Vibes, Menschen, die du kennenlernst und vor allem dich darfst du ja da auch sehr kennenlernen. Ja, und ich bin mega happy, dass ich dabei sein darf. Aber wie gesagt, heute haben wir ja ein ganz besonderes Thema. Und zwar heute ist Thema das Friedensdorf in Oberhausen. Und Oberhausen ganz kurz zur geografischen Einordnung, da ja Jana in Bali ist, ich sitze in Berlin. Das liegt in Nordrhein-Westfalen. Stimmt's, Jana? Oberhausen. Ich kenne Oberhausen noch im Kontext von Konzerten, glaube ich, gerade. Da ist doch irgendwie auch, sind immer mal große Konzerte, ne?
Genau, da gibt es auch eine Arena.
Genau, ja. Und das ist ja ein bisschen, nicht ein bisschen, das ist ja sehr deine alte Heimat, ne? Weil Jana kommt ja aus Nordrhein-Westfalen und wir haben uns gemeinsam für diese Organisation des Friedensdorf in Oberhausen entschieden, weil auch da Jana einen emotionalen Bezug hat. Und ich würde gern so einsteigen, Jana, dass du mal uns alle abholst, warum warum diese Organisation?
Genau, also nochmal kurz vielleicht zum Podcast. Und du hattest mir ja damals da, glaube ich, die E-Mail weitergeleitet, dass es da gerade so ein Format gibt, dass man eine gemeinnützige Organisation im Rahmen seines Podcasts vorstellen kann. Und da ist mir direkt das Friedensdorf International in den Sinn gekommen, weil ich da sehr oft mit meinen Großeltern zu Besuch war, die sich auch bis heute, also meine Oma leider nicht mehr, weil sie vor kurzem verstorben ist, aber sie haben sich halt immer super engagiert und haben mich auch, als ich ein Kind war, immer mal wieder zur Veranstaltung dort mit hingenommen. Und dadurch, dass auch meine Oma ja vor kurzem verstorben ist, war das dann auch noch mal viel präsenter, dass ich dachte, oh, wie schön wäre das auch für sie, wenn ich ja quasi das Friedensdorf International so ein bisschen mit aufgreife, weil das ihr doch sehr am Herzen lag. Also das Friedensdorf, das gibt es tatsächlich schon, oder die Stiftung gibt es schon seit 1967. Und diese Organisation, beziehungsweise es ist auch eine Stiftung, hilft Verletzten und kranken Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten, die in ihren Heimatländern ja keine ausreichende medizinische Versorgung bekommen können. Das bedeutet dann, dass die Kinder tatsächlich nach Deutschland gebracht werden, hier behandelt werden und dann nach der Genesung wieder in ihre Familien zurückgeführt werden. Das ist aber auch nicht das Einzige, sondern darüber hinaus engagiert sich das Friedensdorf auch in friedenspädagogischer Arbeit und Bildungsprojekten. Was ich sehr beeindruckend finde, ist, dass das Friedensdorf sich ausschließlich von Spenden finanziert. Umso wichtiger, dachte ich, ist es halt, das einfach nochmal so zu benennen, weil sie machen so tolle Arbeit. Ich war halt öfter schon beim Sommerfest. Sie veranstalten auch einen Adventsmarkt, wo dann Kleinigkeiten verkauft werden und die dann halt natürlich wieder in die Organisation fließen, um das Projekt weiter voranzutreiben. Und ja, ich glaube, meine Oma wäre jetzt heute sehr, sehr stolz, dass wir diesem Projekt hier den Raum geben. Ja.
Ja, das denke ich tatsächlich auch. Also nicht nur deshalb wäre deine Oma sehr stolz. Ja, es ist auf jeden Fall, ich habe gerade gemerkt, als du das erzählt hast, was die Organisation umfasst. Der Auftrag ist sehr klar, sie möchten unterstützen, sie möchten helfen Menschen und Familien und ja dann Kindern, denen einfach die Mittel fehlen. Und ich habe mich, als du das zugesagt hast, das würdest du gern machen, schon allein aus dem Aspekt der Würdigung deiner Oma, ihr nochmal ein Zeichen zu setzen, fand ich das unglaublich berührend. Und dann habe ich aber auch als Mutter gedacht, wie wertvoll ist es, dass es Organisationen gibt, wenn man nicht die finanziellen Mittel hat, das Kind behandelt werden kann oder unterstützt werden kann. Das hat mich sehr berührt. Genau.
Es sind ja auch nicht nur die finanziellen Mittel, sondern halt auch die medizinischen Möglichkeiten, Versorgungsmöglichkeiten. Und da können wir einfach sehr, sehr dankbar sein, dass wir ja in Deutschland leben und halt so ein gutes medizinisches System einfach haben. Ich glaube, in dem Zusammenhang, ja, das vergisst man einfach viel zu oft. Und da darf man, das darf man einfach ja für sich nochmal, glaube ich, bewusst machen. Ja.
Dankbarkeit ist auf jeden Fall eine sehr wertvolle Säule, immer mal den Blick in die Richtung zu lenken. Wie geht es uns tatsächlich? Womit sind wir? Wofür dürfen wir dankbar sein? Das so formuliert. Ja, genau. Also ich bin ja durch dich auf die Organisation gestoßen, habe mich auch mit der Seite beschäftigt, habe mich eingelesen und sehe das wie du. Bin da sehr dankbar, dass es unter anderem diese Organisationen gibt, die solche Unterstützung leisten.
Was uns aber besonders ja auch interessiert hat, als wir dann in den Austausch darüber gegangen sind und was ja auch zu unserem Podcast So Verwandt passt, ist ja auch nicht nur die Organisation selbst, sondern auch die Menschen, die dort arbeiten. Wir haben ja beide selbst auch in herausfordernden Berufen gearbeitet und das ist natürlich in dem Rahmen dann, also es kommt jetzt wieder darauf an, wie man es bewertet, aber es ist ja schon so, dass die Menschen, die dort arbeiten, täglich mit Leid, Verletzungen und schweren Lebensgeschichten konfrontiert sind. Das braucht ja einfach ja eine große innere Stabilität. In diese innere Stabilität oder was das auch bedeutet, welche Resilienzfaktoren da mit eine Rolle spielen, das wollen wir uns heute tiefer auch gerne anschauen. Da würde ich jetzt auch den Ball einfach mal an dich abgeben, Andrea, weil du ja auch überwiegend mit Teams zusammenarbeitest. Ich kann das halt immer nur so ein bisschen aus meiner Perspektive, aus meiner Erfahrung wieder ein bisschen so untermauern. Aber was glaubst du, wie gehen Menschen in solchen Arbeitsfeldern mit der emotionalen Belastung um?
Oh ja, na, das ist ja wieder eine Riesenfrage. Ich würde nochmal kurz einen Schritt zurückgehen. Ich denke, das Wort, was jetzt am meisten bei mir nachhallt, ist, dass du von innerer Stabilität gesprochen hast. Und innere Stabilität kann in sämtlichen emotional herausfordernden Situationen ist es eine tragende Säule. Ja, also zu wissen, auf welche Ressourcen kann ich zurückgreifen, wie reagiere ich in emotional herausfordernden Situationen, sich selbst zu kennen, warum reagiere ich so. Ja, wir haben auch schon mal über Anteile geredet und Prägung, inwieweit spielen die mit rein, was sind meine Triggerthemen. All das über sich zu wissen und vor allem dann auch bewusst wahrzunehmen, kann eine große Säule dazu, oder kann dazu führen, dass wir zu innerer Stabilität, aber auch zu Wachstum gelangen. Ja, der Satz war jetzt nicht so prall, aber den nehmen wir trotzdem. Ich meine, dass es in jedem Berufsfeld zu emotionalen Herausforderungen kommen kann. Und wenn wir das jetzt mal heute im Kontext psychosoziale Berufe vielleicht beziehen, ja, oder Berufe, wo Menschen begleitet werden, die bedürftig sind, die Leid haben. Das sind ja verschiedene Berufe. Das kann Krankenhaus sein, das kann oder andere medizinische Versorgungszentren. Das können aber auch Einrichtungen sein, wo Menschen untergebracht sind, die vielleicht auch schwere Schicksale erlebt haben. Ja, also Thema Trauma nur mal angepinnt. Da ist natürlich immer die Frage, auch im Rahmen von Gesundheit, wie gehe ich mit solchen Kontexten, Arbeitskontexten um? Ja, also was macht es mit mir und wie kann ich mich da gut versorgen? Das ist eine ganz, ganz wichtige Säule dann einfach im Gesundheitsbereich. Und da gibt es verschiedene Dinge, die man, die auf von Unternehmensseite, aber auch von den Personen selber initiiert werden können. Ne? Also beispielsweise Supervision dient ja unter anderem auch der Reflexion der eigenen Arbeitstätigkeit. Und da könnte natürlich auch eine Frage sein, dass man einen gesunden Abstand zwischen Nähe und Distanz, emotionaler Nähe und Distanz zu bestimmten Themen sich immer wieder anschaut. Ja? Wie kann das hergestellt werden? Manche Personen nehmen dann auch ein Einzelcoaching, das ist unterschiedlich. Manche Personen schreiben auf, andere Personen nutzen Sport, um Ausgleich zu haben, um mit der Energie umzugehen, was es mit ihnen macht. Das Achtsamkeit ist ein Riesenthema, finde ich. Also ich finde, dass Achtsamkeit in den Kontexten unglaublich wertvoll ist. Und zwar in dem Zusammenhang zu spüren, was passiert denn hier gerade mit mir. Also wenn wir das konkret an einem Beispiel machen, zu sagen, ich begleite ein Kind oder einen Jugendlichen, ja, der einfach in einem gerade sehr herausfordernden eigenen Lebensprozess steckt. Wie kann ich in meiner Rolle, in meiner professionellen Rolle bleiben, aber trotzdem auch empathisch sein? Ja? Das ist, glaube ich, oder ich könnte mir vorstellen, und das erlebe ich auch, dass das eine der größten Fragen auch ist und Herausforderungen.
Ja, ich habe früher auch häufiger aus meinem Umfeld gehört, oh, den Job, den du machst, das könnte ich ja gar nicht, weil das würde ich zu nah an mich ranlassen. Also nochmal kurz zur Info, ich habe damals mit suchtbelasteten Familien zusammengearbeitet oder auch jungen Menschen, die Substanzen missbraucht haben. Was mir sehr geholfen hat, war, ich konnte empathisch sein, ich konnte mitfühlend sein, aber ich habe nicht mitgelitten. Es gab immer mal natürlich auch wieder Arbeitstage, die herausfordernder waren als andere, wo ich jetzt auch nicht sagen kann, okay, ich bin aus meinem Büro rausgegangen oder ich bin aus der Tür rausgegangen und alles war in Ordnung. Aber grundsätzlich war das für mich klar, dass es halt meine Arbeit ist. Also schon auch so eine innerliche Abgrenzung, die ich da sehr bewusst auch gemacht habe. Dann glaube ich, dass du auch einen größeren Sinn dahinter sehen musst, warum du das Ganze tust. Was ich halt nochmal so wichtig finde herauszustellen, was du gerade gesagt hast, also es gibt halt einmal die Teamebene, dass du halt den Austausch mit deinen Teamkollegen hast, mit deinen Arbeitskollegen, mit aber auch Menschen, die das Ganze professionell begleiten in Form von Supervision. Oder da gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten. Und dann hast du halt diese personelle Ebene, wie du halt für dich persönlich dafür sorgst, dass es dir gut geht. Da haben wir ja auch in vielen anderen Folgen schon drüber gesprochen, welche Möglichkeiten es da gibt, um für sich selbst zu sorgen. Und dann gibt es natürlich auch nochmal den Punkt der Resilienz. Vielleicht wollen wir da noch mal ein bisschen drauf eingehen.
Ich danke dir erstmal für deine Struktur, eben, die du noch mal reingebracht hast. Da ist mir, bevor wir können gerne noch mal gleich in die Resilienz schauen, was mir da noch in dem Moment eingefallen ist, ist so die Frage, die mir sehr bekannt vorkommt, also weil die mir auch immer mal wieder gestellt wird. Was kann ich tun, damit ich das nicht mit nach Hause nehme? Ne? Also dieses Bedürfnis nach Trennung der Lebensbereiche, dass es sozusagen nicht ineinander überschwappt. Und jetzt gibt es natürlich die Tage, wie du beschrieben hast, wo man emotional mehr beteiligt war. Also im Sinne von, man darf ja auf jeden Fall auch Trauer mitempfinden. Ne? Also das geht jetzt gar nicht darum, dass man wie so ein Eisblock da in der Begleitung ist. Wir sind Menschen, wir fühlen. Und dann in dem Kontext zu gucken, okay, wie versorge ich mich? Welche Tools habe ich da, damit das nicht zu einem Leidensdruck wird? Und die Unterscheidung würde ich gerne machen. Ja? Also mitzufühlen, empathisch zu reagieren, die Perspektive zu wechseln, das ist so wertvoll, weil wir Menschen, wir können das halt auch. Dann aber, wo ist die Grenze? Ne, da geht es einfach auch um Grenzen, dass es nicht in eine Belastung umschlägt. Also ich denke jetzt gerade aus von der Arbeitstätigkeit heraus, ja. Und da sind wir dann im Kontext Resilienz, weil durch diese Auseinandersetzung alleine damit, dass man feststellt, okay, das und das macht es jetzt mit mir. Wie kann ich damit umgehen? Wie möchte ich damit umgehen? Was habe ich eine Idee davon, wie ich in 5 Jahren in diesem Beruf emotional Stabilität gewinne oder noch mehr gewinne oder ganz viel habe? Ja? Und dadurch passiert ja ganz, ganz viel. Und Resilienz, also das ist jetzt witzig, weil wir beide haben uns ja kennengelernt im Kontext der Weiterbildung zur Resilienz-Coachin, ne, Jana. Das liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück.
Das stimmt.
Ja, genau. Ist natürlich in dem Bereich auch ein Riesenthema. Ja? Jetzt würde ich dich tatsächlich fragen, weil es ja eigentlich fast schon eine eigene Podcast-Folge wert ist, wie du das in dem Kontext, wie du das für dich verknüpft hast. Also Resilienz wird... Jetzt in dem Kontext würde ich das so zur Verfügung stellen, unseren Zuhörern, dass man halt mit jeder Herausforderung, die man meistert, an Stärke, an innerer Stärke, manche sprechen auch von Widerstandskraft oder an Widerstandskraft gewinnt, genau. Und am Ende Resilienz haben wir ja alle, über die verfügen wir alle. Ne? Auch wir Menschen sind da verschiedenen Faktoren, Risikofaktoren, aber auch Resilienzfaktoren ja ausgesetzt oder bringen die mit. Und es geht wirklich darum, immer wieder in dem Kontext zu gucken, über welche Ressourcen verfüge ich, um herausfordernde Situationen zu meistern, was tut mir gut. Und dadurch kann die halt auch diese Resilienz ja immer mehr auch an, ich sag mal, an Stärke gewinnen. Ich habe jetzt gerade keine andere schöne Formulierung. Und wenn man das jetzt wieder in den Kontext der Berufe, und es sind wirklich viele Berufe, ich würde fast sagen, jeder Beruf trägt emotionale Herausforderungen in sich. Ja, weil wir Menschen verfügen über Emotionen. Das ist eine Säule von uns. Ja, und manchmal sind zwischenmenschliche Kontakte, die einen emotional herausfordern, und sich das anzuschauen, was fordert mich da gerade raus, wo möchte ich stehen, was ist mir wichtig, wo sind meine Grenzen, wie kann ich die halten, was brauche ich dafür, welche Muster darf ich mir angucken oder dürfen sich verändern, aber auch, und das ist Resilienz, zu gucken, was habe ich für externe Ressourcen, welche Freunde können mich unterstützen, hat mein Unternehmen Strukturen etabliert, wie zum Beispiel Supervision, damit ich in meiner Rolle, also jetzt aus der professionellen Rolle heraus, ja, da einfach gesund bleibe oder emotional stabil. Und das meine ich liebevoll, wer emotional instabil, auch das kennt jeder von uns, dass man mal das Gefühl hat, irgendwie schwimmt gerade alles in mir oder ich weiß gerade nicht so richtig, wo unten und oben ist. Auch das ist ja menschlich, vor allem in Situationen, die wir nicht kennen. Ja? Und das ist dann die Resilienz, dass wir durch die Situation durchgehen, mit unseren Fähigkeiten, mit unseren Ressourcen, uns dessen allem bewusst sind und dann, wenn wir das durchlaufen haben, gewinnen wir an Stärke oder Widerstandskraft. Also wir wissen auf jeden Fall, dass wir das schon mal ja, gekonnt haben oder ne, dass uns ganz, ganz viel zur Verfügung steht, um solche Situationen zu meistern, zu bewältigen.
Ja, finde ich voll, voll schön, wie du das jetzt nochmal so gesagt hast. Also für mich auch nochmal so zusammenfassend, weil es arbeiten ja nicht alle irgendwie in herausfordernden Berufen. Aber viele von uns tragen trotzdem Verantwortung. Also sei es für die Familie, vielleicht auch für Teams als Führungskraft. In fast jeglichem Beruf hat man irgendwie eine Form von Verantwortung und Herausforderung im Alltag. Ich würde jetzt einfach gerne nochmal zusammenfassen, was wir daraus jetzt nochmal lernen oder mitnehmen können. Und das ist, glaube ich, einfach, dass wir den Austausch einfach im Miteinander suchen, dass wir unsere eigenen Gefühle wahrnehmen und halt auch ernst nehmen und darauf aufbauen, dass wir dann natürlich halt auch Grenzen setzen, bevor es dazu kommt, dass wir überfordert werden und uns unsere Bedürfnisse vielleicht auch hinten anstellen. In allem, was wir tun, ist ja immer, stellen wir uns ja auch immer so, wahrscheinlich nicht bewusst, aber es sollte schon eine Frage sein, die wir uns stellen. Welchen Sinn hat das Ganze, was ich hier tue? Warum mache ich das Ganze überhaupt? Weil dann gibt es dem Ganzen ja auch wieder nochmal so ein anderes Gewicht. Und sich ja begleiten zu lassen, wenn man dann halt auch feststellen sollte, ich mache das gerne, was ich hier tue, mir ist es wichtig, was ich hier tue, aber es gibt immer noch bestimmte Themen oder für mich einfach emotionale Herausforderungen, womit ich nicht alleine zurechtkomme.
Ja, und ich denke mir gerade, wie wertvoll das ist. Oder ich habe gerade gelächelt, als du das beschrieben hast, dass Menschen für sich feststellen, heute war das für mich herausfordernd. Und ich besetze herausfordernd tatsächlich sehr positiv, weil das für mich auch immer eine Wachstumschance ist, auch wenn es sich in dem Moment nicht immer unbedingt so anfühlt. Ja. Aber wie wertvoll es ist, dass es Menschen gibt in allen Berufen, die sich jeden Tag dadurch kennenlernen und mit sich in Kontakt sind und feststellen, boah, das war halt echt zu viel. Und dann aber auf ihre Ressourcen zurückgreifen und sagen, ich brauche jetzt ein Gespräch mit meiner Freundin oder ich merke, ich freue mich auf die Supervision, die wir nächste Woche im Team haben. Ja, das ist es ja final. Also, dass man in das Vertrauen kommt, man muss da nicht alleine durch, es darf auch sein, wir sind Menschen und dann auch zu gucken, ne, was habe ich alles schon gemeistert und was sind meine Ressourcen und dann wären wir im Resilienzbereich. Das ist ja halt auch Resilienz, dass man sich seiner Ressourcen bewusst sind und davon haben die meisten unglaublich viele. Ja, also das ist der Wahnsinn, wenn man mit einzelnen Menschen oder Teams dazu arbeitet und dann kommt so ein richtiger Ressourcenblumenstrauß. Manchmal ist es eine richtige Wiese und alleine das Bewusstsein, dass das zur Verfügung steht, das macht schon so viel und dann, ja, dann kann kommen, dann kann die nächste Herausforderung kommen. Genau, ja, da fühlt man sich alleine schon dadurch emotional stabiler.
Vielleicht nehmen wir dann auch die Folge nicht nur zum Anlass, die Organisation zu würdigen, sondern alle Menschen und Mitarbeiter, die dort mitwirken und natürlich auch alle, die in anderen herausfordernden Berufen mitwirken, arbeiten, jeden Tag ihr Bestes geben, um die Welt ein bisschen friedlicher und schöner zu machen. Und wenn euch die Arbeit des Friedensdorf berührt, dann findet ihr alle Informationen in den Shownotes. Ich verlinke euch da auf jeden Fall die Website, falls ihr euch in irgendeiner Art und Weise mal engagieren wollt oder auch aus der Nähe kommt und mal vorbeischauen wollt, dann werdet ihr dort alle Informationen finden.
Vielen, vielen Dank für den wertvollen Austausch und ich hoffe, dass für euch, liebe Hörer und Hörerinnen, auf jeden Fall auch ein paar wertvolle Impulse dabei waren. Wir freuen uns riesig auf euch, wenn ihr das nächste Mal zuhört. Bis dahin, für euch alles, alles Liebe.
Das war Soul Verwandt, ein Podcast von Andrea Heiden und Jana Schumacher. Danke, dass du heute mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du Soul Verwandt abonnierst und teilst, damit noch mehr Menschen sich selbst näher kommen können.